Schauen Sie sich noch mal alles ganz genau an. Die Weihnachtsbäume mit den Lichterketten und den Strohsternen. Die roten Kugeln, die dieses Jahr neu sind und so manche Diskussion angefacht haben. Das Jesuskind da vorne in der Mitte zwischen den beiden Leuchtern. Denn heute geht der Weihnachtsfestkreis zu Ende. Und nachdem Sie ja alle nicht mehr im Grundschulalter sind, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist für Sie ja meistens die Weihnachtszeit eine Zeit der nostalgischen Erinnerung. Ach, war das früher alles so schön? Ich habe mich die letzten Tage bemüht, in der einen oder anderen Predigt zu erschließen, dass Weihnachten nicht nur der Blick nach hinten, sondern eigentlich der nach vorne ist. Wenn Jesus einmal gekommen ist, dann wird er auch das zweite Mal kommen und alles vollenden. Christen feiern keine Nostalgie, sondern sind zukunftsorientiert. Auch das sollte nicht zu Ende gehen mit dem heutigen Tag. Jesus ist da in der Krippe. Jetzt kann es losgehen durchs Kirchenjahr. Nur, was hat das alles so ganz privat mit mir persönlich zu tun und schon gar dieses heutige Fest? Weil Jesus heißt ja nicht nur Jesus, der heißt ja Jesus Christus. Und der Christus ist der Zusatz griechisch für der Gesalbte. Der von Juda, vom Volk der Israeliten erwartete Priesterkönig, der zweite David, der die Gerechtigkeit wiederherstellen soll. Gesalbt, wie man im Alten Testament halt Könige salbt, Priester salbt, Propheten salbt. Heute wird Jesus zum Christus. Und jetzt die Preisfrage an Sie: Wo bitteschön im Evangelium wird Jesus gesalbt? Das ist eine Frage, auf die die meisten Christen keine Antwort haben. Ich hatte sie auch ganz lange nicht. Wird Jesus überhaupt irgendwann mal gesalbt? An einer Stelle schon, ziemlich am Ende, für sein Begräbnis, wie er sagt, als ihm die Sünderin mit sehr kostbarem, teuren Öl den Kopf und die Füße salbt. Nardenöl, ein sehr starkes Duftöl. Das ist die einzige Salbung, weil es nämlich keine Salbung im Grab geben wird. Dazu reicht die Zeit nicht, bevor die Sonne untergeht und Pessach oder Schabbat wird. Deswegen kommen ja die Frauen nach dem Fest am Sonntag früh, um ihn endlich zu salben. Jesus ist der Gesalbte, der gar nicht gesalbt ist. Er ist ein Schwindel. Ein Schwindelchristus, der wurde nie gesalbt. Haben Sie sich jemals darüber aufgeregt? Ist Ihnen das bewusst? Sie nennen sich Christen, gehen zurück auf einen Christus und haben überhaupt keine Antwort darauf, dass der gar nicht gesalbt ist. Das ist ungefähr so, wie ein Staatschef, der nichts zu sagen hat. Oder ein König, der nicht gekrönt wurde. Charles, oh Gott, der Dritte. Hoffentlich wird er bald gekrönt, ansonsten ist er gar kein richtiger König. Die Antwort ist in der Taufe versteckt. Das Evangelium von heute. Jesus wird zum Christus, weil er nicht von Menschen mit Öl gesalbt wird, sondern vom Vater direkt aus dem Himmel. Das versucht der Text zu erklären. In der Taufe, besser gesagt nach der Taufe, in dem Augenblick, wo er aus dem Wasser wieder heraussteigt, passieren drei Sachen. Punkt 1, der Himmel geht auf. Gott sei Dank haben wir jetzt ein neues Licht in der Kirche. Sie können den Himmel also auch sehen, wenn Sie hochschauen. Zweitens, es kommt was auf Jesus herab. Ich muss Sie enttäuschen, es ist keine realistische Taube. Also nichts, was mit zwei Flügeln herumflattert und überall seine weißen Flecken hinterlässt. Darum geht es nicht, sondern der Text sagt bewusst, wie eine Taube kommt der Heilige Geist auf ihn herab. Wie Sie sich das vorstellen, überlasse ich Ihrer Fantasie. Es ist jedenfalls keine Ratte der Lüfte. Es ist ein Bild für etwas, was man nicht umschreiben kann, was nach dem Text nur Jesus sieht Oder später im Johannesevangelium auch Johannes der Täufer selbst bezeugt: Ich habe den Heiligen Geist herabkommen sehen. Und das ist die Salbung Jesu Christi. Er ist der Gesalbte, nicht weil er irgendwann mal mit Öl gesalbt wurde, sondern weil er eine Salbung durch den Heiligen Geist empfangen hat. Und das Dritte ist dann die Stimme, die das Ganze bestätigt. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Und die Stimme ist auch wieder nur eine Erfüllung einer Prophetie aus dem Psalm, den sie gehört haben. Es ist auch immer ganz gut, dass man beim Psalm hinhört, weil der Psalm oft kleine Details bringt, ohne die man die Texte gar nicht verstehen kann. Die Stimme des Herrn über den Wassern ist genau das, was da passiert. Also Psalm 29, Vers 3 macht überhaupt keinen Sinn ohne die Taufe Jesu Christi am Jordan. Da ist es einfach nur ein schönes, poetisches Bild. Salbung im Heiligen Geist. Fällt Ihnen dazu was ein? Schnell, Schmierpapier raus, Stift, schreiben Sie es auf. Ein Glück, dass wir nicht mehr in der Schule sind. Ihnen müsste die Assoziation kommen zur Taufe. Da werden Sie auch gesalbt im Heiligen Geist. Zur Priesterin, Prophetin und Königin. Ja, davon haben wir eine ganze Menge jetzt hier in der Kirche. Lauter Priester, Priesterinnen, Königinnen, Könige, Prophetinnen und Propheten, weil das mit der Art und Weise zu tun hat, wie Jesus, der Christus, im Heiligen Geist gesalbt worden ist. Der Evangelist Matthäus bietet überhaupt keine Erklärung für all das. Auch immer sehr untypisch für sozusagen Religionsstifter, die sich gar nicht die Mühe geben, die verschiedenen Dimensionen zu deuten. Aber die Kirche deutet es, indem sie Ihnen heute zwei weitere Lesungstexte zur Verfügung stellt, um zu verstehen, was passiert eigentlich bei der Geistsalbung Jesu Christi. Ich fange mal mit dem zweiten Text an, der Apostelgeschichte. Das ist eine Predigt oder eine Rede von Petrus, also höchstes Lehramt, kurz vor der Taufe des Cornelius. Ein Heide, der erste Heide der Kirchengeschichte, der getauft wird, weil er schon die Geisttaufe hat, traut sich Petrus ihm auch die Wassertaufe zu geben und erklärt in dem Zusammenhang, was passiert ist mit Jesus Christus. Apostelgeschichte 10, 38. Die einzige Stelle, wo erklärt wird, warum Jesus der Christus ist, ohne Salbung, weil er gesalbt wurde im Heiligen Geist und in Kraft. Das ist die Erklärungsstelle. Ohne das können Sie das Matthäusevangelium gar nicht verstehen. Er wird gesalbt im Heiligen Geist. Das ist ein Begriff, der bei uns in der katholischen Kirche praktisch nicht vorkommt. Niemand spricht bei uns von Salbung. In anderen kirchlichen Kontexten, in kirchlichen Gemeinschaften ist das sehr üblich, von Salbung zu sprechen. Wenn jemand besonders gesegnet erscheint, wenn jemand einen besonderen Dienst, ein besonderes Apostolat hat und das auch funktioniert, dann sagt man, auf dir liegt eine Salbung. Du bist gesalbt im Heiligen Geist. Salbung als ein Codewort für, da hat jemand besonders viel Heiligen Geist, da sieht man besonders viel Reich Gottes, da sieht man besonders viel Wirken Jesu Christi. Gesalbt. Und das Zweite dürfen Sie auch nicht vergessen, gesalbt im Heiligen Geist und durch Kraft erweise, durch Wundertaten. Dynamis ist das Wort. Das gehört zum Christentum dazu. Das sind keine Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten. Zum Christen gehört auch die Vollmacht dazu, Wundertaten zu vollbringen. Auch wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Lesen Sie mal ein bisschen Heiligengeschichten oder wenn Sie wollen, auch von freikirchlichen Missionaren und Sie werden ganz viele Wundertaten erhören. Ich komme gerade von einer Konferenz, da hat eine Referentin erzählt, sie baut in Israel eine Arbeit für Zwangsprostituierte auf. Also sie versucht, Frauen aus dem Menschenhandel rauszuholen. Und sie sagt, warum erlebst du keine Wunder? Weil du gar keinen Platz lässt dafür. Wenn du in deinem Leben alles selbst in Kontrolle hast, dann ist gar kein Raum für Gott und sein Eingreifen. Jesus ist der Gesalbte. Und du als Christin und als Christ bist aufgerufen, diese Salbung sichtbar zu machen in deinem Leben. Die zweite Deutung ist noch komplizierter. Sie ist aus dem älteren Text, aus dem Propheten Jesaja, das erste Gottesknechtslied. Gehört eigentlich in die Karwoche. Derjenige, der Gottesknecht, der alles auf sich nimmt und trägt, kommt lustigerweise jetzt schon ganz am Anfang. Das kleine Jesuskindlein wird gerade im Heiligen Geist gesalbt. Und plötzlich der Gottesknecht, von dem ein Wort permanent wiederholt wird, nämlich Recht und Gerechtigkeit. Beim Gottesknecht ist nur die Rede davon, da kommt jetzt endlich jemand, der Recht und Gerechtigkeit einfordert. Und das ist auch das, was der Evangelist als einziges zur Deutung liefert. Bitte, Johannes, gib deinen Widerstand auf, tauf mich endlich, damit der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Gerechtigkeit, liebe Schwestern und Brüder, ist kein Thema für Sie, denn Ihnen geht's gut. Gerechtigkeit ist ein Thema für Unterprivilegierte, für Menschen, die nichts zu knabbern haben, die keinen Job haben, die sozial ausgegrenzt sind. Die haben ein Verlangen nach Gerechtigkeit. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Damit meint er wahrscheinlich keine Ingolstädter Bürger, unser Herr Jesus Christus in der Bergpredigt. Das Wichtige dazu ist, dass der Gottesknecht eine Ergänzung hat. Es ist ein Bild, das kennen Sie auch alle. Es ist derjenige, der den glimmenden Docht nicht auslöscht und das geknickte Rohr nicht abreißt. Wissen Sie, Menschen sind leider nicht schwarz-weiß. Es gibt nicht nur die Superguten und die Superschlechten. Wir Menschen bewegen uns im Graubereich. Wir sind alle, jetzt kommt eine kleine Wahrheit, lau. Ja? Wenn Sie sich vornehmen, beispielsweise Männer tun das gerne, ich trinke weniger Alkohol, dann gelingt Ihnen das vielleicht so und so viele Tage und ein paar Tage gelingt es Ihnen nicht. Wenn Sie sagen, ich bin jetzt mal etwas ehrlicher in meinem Job mit meinen Kollegen, dann gelingt Ihnen das, aber die eine oder andere Lüge rutscht Ihnen doch durch. Und vielleicht können Sie auch sagen, Schatz, ich bin ein total treuer Ehemann, 363 Tage im letzten Jahr habe ich es durchgehalten. Und die anderen zwei Tage fallen statistisch nicht weiter ins Gewicht, oder? Der Gottesknecht kommt daher mit der Erwartung, dass er sich mit den Halbheiten von uns Menschen anfreunden kann. Er findet es in Ordnung, dass ein Docht eben nicht hell leuchtet und brennt, wie Sie vielleicht auch nicht die begeistertsten Evangelisten des Evangeliums in dieser Stadt sind. Und trotzdem ist der Gottesknecht für Sie da. Und vielleicht sind Sie nicht die aufrichtigsten aller Aufrichtigen, die immer dann sofort aufstehen und sagen, stopp, so geht das nicht. Vielleicht sind Sie auch ein kleines bisschen geknicktes Rohr. Und der Gottesknecht kann damit umgehen, dass du nicht der Stärkste aller Starken bist. Ich habe Ihnen versucht, ein bisschen den Horizont aufzuzeigen, was heute gefeiert wird. Womit dieser Weihnachtsfestkreis endet. Ja, es ist das liebe Jesulein da in der Krippe, aber Glaube hat mit Ihnen zu tun und Ihrem Leben. Es geht darum, dass Sie anfangen, Ihre Salbung zu leben, die Sie empfangen haben, dass das sichtbar wird für die Menschen um Sie herum und dass Sie das nicht tun wie ein Bulldozer, der nur auf Gerechtigkeit pocht, sondern wie jemand, der weiß, ja, die meisten Kerzen brennen nicht hell, sondern rauchen so ein bisschen vor sich hin. Ja, die meisten Männer und Frauen sind eher etwas eingeknickt, wenn es darum geht, Farbe zu zeigen. Und ich bin einer davon. Das ist das Volk Gottes, zu dem Sie gehören. Jesus ist gesalbt in Heiligem Geist und in Kraft. Und deswegen sind sie das auch. Jetzt haben sie ein ganzes Kirchenjahr Zeit, das ihren Nachbarn und Kollegen und Familienmitgliedern, die gerade nicht hier sitzen, zu zeigen. Amen.